und seht und schmecket, wie gut und freundlich der Herr ist. Wir haben einen guten Gott, Halleluja, einen lieben Gott, einen segnenden Gott. Und heute wird das Thema sein, erlebe eine neue Dimension des Segens. Gott will dich segnen. Und am Segen Gottes ist alles gelegen. Wenn Gott einen gesegnet hat, der ist gesegnet. Und gegen den Segen Gottes wächst kein Kraut. Also wenn der Herr einen zieht und führt und leitet und so weiter, da kann der Teufel wüten und toben, so viel er will. Er kriegt es nicht fertig. Zuerst möchte ich ganz herzlich einladen für Freitag. Ich schaue immer nach vorne und da heißt es, und du wirst sehen, komm und du wirst sehen, du wirst erleben. Also wir sind herzlich eingeladen zu kommen und zu schmecken und zu... Nee, wir sind weiter, eine andere Zeit. Also auf jeden Fall Freitag 16 Uhr, 19 Uhr und Samstag 19 Uhr und Sonntag 10 Uhr sind die Veranstaltungen. Ich möchte nur hinweisen, wir haben am 31. dann einen Taufgottesdienst, das ist Silvester, wer also noch nicht getauft ist. Da ist Wasser da, wir bereiten alles vor und wir werden hier zuerst mal Lob und Dank Gottesdienst haben, ein Stück Bilanz ziehen und dann zwischen den Gottesdiensten werden wir eine Taufe abhalten und dann gehen wir mit Gebet und Gesang ins neue Jahr über und dann Losungen für das neue Jahr ziehen. So, und nimmt die Zettel mit, da stehen alle Termine und Themen drauf. Ich habe noch einen Zettel und ich möchte diesen Zettel euch empfehlen weiterzugeben an Autofahrer, und zwar Alkohol trinken, was es auswirkt. Hier habe ich eine kleine Geschichte übersetzt und weitergegeben. Und diese kleine Geschichte kann vielleicht einem oder den anderen warnen und ein und das andere Leben retten. Gut, also ein Stück Missionsmöglichkeiten. Nimm diese Zettel mit und zum Nachdenken. Und das kannst du also einem Autofahrer am Fenster stecken, deinem Nachbar irgendwo zum Nachdenken. Vielleicht hilft es, was da bewirkt. Okay, heute schauen wir nach vorne. Dinge, die Gott segnet, die sind gesegnet. Was Gott angefangen hat, das kann niemand mehr stoppen. Gott sagt, es werde Licht und es wird Licht und es ward Licht. Wir können also nur von Sachen leben, die Gott angefangen hat und die Gott ins Leben gerufen hat. Wir können nicht von Altertümern leben, also das früher, einmal war das so. Wir brauchen immer was Frisches und wir brauchen frischen Segen, wir brauchen frische Salbung, wir brauchen neue Erfahrungen mit Gott. Ich kann nicht sagen, mein Vater, der hat Gott erlebt oder ich habe vor 10 Jahren den Herrn erlebt, das genügt nicht. Ich brauche immer was Frisches, deshalb erlebe eine neue Dimension des Segens Gottes. Gott ist ein fortschrittlicher Gott, Gott bleibt nie stehen, Gott geht weiter, Gott denkt nicht an die Vergangenheit. Gott denkt immer an die Zukunft und ihn interessiert auch nicht, was gerade jetzt ist. Er sagt, siehe, ich mache alles neu und morgen um diese Zeit wirst du das Wunder erleben. So, Gott schafft sich ein neues Volk, das ist die Gemeinde. Damals hat Israel versagt vor 2000 Jahren, sie haben den Messias gekreuzigt, so hat sich Gott dann die Gemeinde erwählt. In Jesaja 62, Vers 11 und 12 heißt es, siehe, der Herr lässt es hören bis an den Enden der Erde, sagt es Tochter Zion, siehe, dein Heil kommt, siehe, was er gewann, ist bei ihm und was er erwarb, das ist gut für ihn. Und man wird sein heiliges Volk erlösen. Er wird das Volk, das erlöste Volk nennen. Und sie werden die Gesuchten des Herrn sein und sie werden nicht verlassen sein und nicht die verlassene Stadt sein. Also Gott sagt, ich mache was Neues, ich verlasse nicht, aber ich fange was Neues an. Gott macht immer wieder was Neues. Wenn wir versagen, wenn wir nicht auf Gottes Stimme hören, dann macht Gott was Neues. Nimmt andere Leute. Dann nimmt er Leute von der Landstraße. Dann nimmt er irgendwo in Hinterdupfing irgendjemand. Gott ist weitergezogen. Schau die Geschichte an. Er ist nicht bei dem Tempel geblieben. Er ist nicht bei den Opfern geblieben. Jesus hat sein Leben gelassen und es ein neues ist geworden. Ein neues hat angefangen. Die Offenbarung Gottes geht weiter. Inzwischen ist sehr viel passiert, wenn ich daran denke. Seit Jesus gekommen ist, seit Jesus den Heiligen Geist auf diese Erde gesandt hat. Die Menschheit hat so viel Neues erlebt, so viel Neues erfahren durch die Gnade Gottes. Inzwischen ist ein neues Zeitalter angebrochen. Weißt du, wir haben das Zeitalter der Antike, das Mittelalter. Wir haben die Zeit der Unwissenheit. Gott sagt, das Gesetz oder die Zeit, als sie noch in Ägypten waren, die Israeliten, Zeit der Unwissenheit, die rechnet Gott nicht an. Es ist jetzt eine neue Zeit. Gott hat was Neues angefangen. Deshalb denke ich, ist es ganz arg wichtig zu wissen, für mich fängt es immer wieder was Neues an. Jeder Tag ist ein neues Geschenk. Jeder Tag ist eine neue Gelegenheit. Jeder Tag ist ein Gnadentag. So, und auch dieser Gottesdienst ist was ganz Neues. Erwarte neue Segnungen. Tochter Zion, siehe, dein Heil kommt. So lese ich hier in dem Jesaja-Text. Und man sollte es den Menschen sagen, jetzt geht's weiter. Gott ist nicht stehen geblieben. Die Bibel ist weitergegangen, dann haben die Apostel die Briefe geschrieben, dann kam der Johannes mit seiner Offenbarung und du denkst manchmal, ja, jetzt ist die Bibel abgeschlossen. Nein, die Bibel ist gar nicht fertig. Gott geht mit seiner biblischen Geschichte weiter. Gott wirkt heute noch und deshalb sagt die Bibel, flüget ein Neues, fangt was Neues an. Immer wieder, dann ist man zu den Heiden gegangen, bis an die Enden dieser Erde. Das Wort Gottes wurde hinausgetragen und guck mal, wie viele Menschen heute an Jesus Christus glauben. Abgesehen die Religiösen, die also nur, sag mal, katholisch oder evangelisch sind. Auch da sind viele ehrliche Menschen, aufrichtige Menschen. Und wir werden überall ehrliche und aufrichtige Menschen finden, die an Jesus glauben. Und der Name Jesus, wer den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. So, in Afrika, Asien, Feuerland, Alaska oben und in der Sowjetunion, früheren Sowjetunion, überall diese einzelnen Völker, die bisher nie erreicht waren. Da sind Menschen hingegangen, die eine Bürde gespürt haben, geht hin in alle Welt und predigt das Evangelium. Und sie haben das hingetragen und die Menschen sind zum Glauben gekommen. Gemeinden sind entstanden, die Sache Gottes ist weitergewachsen. So, vorher hat sich Gott nur in Israel, in Kanaan offenbart. Und Gott ist herrlich in den Grenzen Israels, aber Israel ist zerstört worden und jetzt ist Gott überall herrlich, in der ganzen Welt. Geht hin in alle Welt und predigt das Evangelium. So, jetzt hat jeder Zugang zu Gott. Der Arme wie der Reiche, der Gebildete wie der Ungebildete, alles Fleisch, jede Kreatur, denen soll man das Evangelium predigen. Wir haben jetzt also einen Gott für alle Menschen, nicht nur für Juden, nicht nur für die oder jene Religion, sondern jedes Volk, das ihn liebt und ihn anbetet und ihn verehrt, ist ihm angenehm. Jetzt wird Gott nicht mehr in Jerusalem angebetet, auch nicht in Samaria oder auf Gerizim, Berg Gerizim, sondern im Geist und in der Wahrheit. Überall, an allen Orten, an allen Enden. So, Gott ist ausgewandert aus Jerusalem. Josephus Flavius schreibt, als dann der Tempel, der Vorhang zerriss, dann hörte man eine Stimme und ganz Jerusalem erschrak, weh, weh, weh. Oder so ein Wehen des Geistes ging durch den Tempel und Gott ist aus dem Tempel ausgezogen. Und man hat dann 70 nach Christus den Tempel platt gemacht, sowohl bei den Juden als auch beim Zeus, den Zeus-Tempel in Rom, im gleichen Jahr, erstaunlich, im gleichen Jahr. So, Gott ist ausgezogen aus den Tempeln und Gott wohnt jetzt nicht mehr in Tempeln von Menschenhänden gemacht, sondern Gott wohnt jetzt in unseren Herzen, bei dir und bei mir. Und er wird jetzt angebetet im Geist und in der Wahrheit. Was heißt das? Ehrlich, aufrichtig. Also, und an jedem Ort, zu jeder Zeit. Und manchmal denke ich, so wenn Christen zusammen beten, stell dir mal vor, nur ein Pastor hier in Berlin betet Sonntagmorgens im Gottesdienst. Herr segne die Versammlung. Und wir haben 280 evangelische Kirchen. Ich muss vorstellen, 280 Menschen hier in Berlin beten mit einem Schlag, 9.30 Uhr und preisen Gott. Und Gott hört alle Gebete. Gott ist also jetzt nicht mehr auf einen Punkt fixiert, sondern Gott ist jetzt in die Weite gegangen. Männer und Frauen wurden erfüllt am Pfingsten mit dem Heiligen Geist. Wieder was ganz Neues. Es war unfassbar. Wo soll das hinführen, fragen die Leute am Pfingsttag. Was soll das noch werden? Als die Jünger, die 120, voll Heiligen Geistes waren und in Sprachen sprachen. Wo soll das werden? Was soll das passieren? Die Wirkungsweise Gottes ist weitergegangen, ist jetzt weltweit, nicht mehr regional begrenzt. Und wir dürfen Gott nicht eingrenzen in eine Box. Gott ist nicht begrenzt. Er geht weiter. Und wenn wir nicht mitmachen, wenn wir nicht mitgehen, sucht er sich andere Menschen. Sucht er sich andere Menschen. Und wie heißt es dann am Pfingsten? Jetzt hören wir alle in unserer Muttersprache Gott preisen und Gott rühmen. In unserer Muttersprache. Gott spricht nicht mehr Hebräisch, sondern er spricht Chaldäisch. Und Gott spricht dann alle möglichen Sprachen aus dem Orient damals. 17 verschiedene Sprachen sind erwähnt in der Bibel am Pfingsttagen, was zu hören waren. Gott hat alle alten Grenzen gesprengt. Und wie heißt es einmal in der Bibel? Und ich will den Himmel zerreißen. Gott will den Himmel zerreißen. Und in der Apokalypse, in der Offenbarung lesen wir, ich schaffe einen neuen Himmel, eine neue Erde, sogar ein neues Jerusalem. Apostelgeschichte 2, Vers 17. Und es soll geschehen, in den letzten Tagen, spricht der Herr, dass ich ausgießen werde meinen Geist auf alles Fleisch, männlich und weiblich. auf alles Fleisch. Und eure Söhne und eure Töchter sollen weissagen. Und eure Jünglinge sollen Gesichter sehen. Und eure Alten sollen Träume haben. Und auf alle meine Knechte und auf alle meine Mägde will ich in jenen Tagen meinen Geist ausgießen. Und sie sollen weissagen. Das ist Salbung, neue Salbung. Also Gott hat, früher haben nur einzelne Menschen im Alten Testament den Heiligen Geist bekommen. David oder Priester irgendwelche oder irgendwelche Führer wie Moses zum Beispiel. Aber jetzt sagt Gott auf alles Fleisch, ob sie reif sind oder nicht reif sind. Und ich kann mir vorstellen, die 120, die am Pfingsttag beieinander waren, die waren nicht alle gleich vollkommen und heilig und so begnadigt wie ein Moses oder wie die Apostel waren oder wie die Mutter Maria war. Nein, Gott hat seinen Geist auf alles Fleisch ausgegossen. Alle, die offen waren, die auf Gott gewartet haben, wurden erfüllt mit dem Heiligen Geist. Und sie weissagten. Ich denke nur auch in Ephesus, als der Apostel Paulus da hinkommt und sagt, habt ihr schon den Heiligen Geist empfangen? Seid ihr schon erfüllt worden mit dem Heiligen Geist? Nein, wir haben noch nie gehört, dass es einen Heiligen Geist gibt. Auf was seid ihr denn getauft? Ja, auf die Taufe des Johannes, Apostelgeschichte 19. Und dann sagte, Leute, lasst euch nochmals taufen. Also jetzt, wenn man falsch getauft worden ist, sollte man sich ruhig richtig taufen lassen. Nur nebenbei zur Taufe. Also wenn man nicht zufrieden ist mit der Taufe, wenn die Taufe nichts bewirkt hat und so weiter, sollte man sich nochmals neu taufen. Und die ließen sich taufen, ihnen wurden Hände aufgelegt und sie weissagten, das Wort Gottes verbreitete sich in der ganzen Gegend. Seit Pfingsten geht Gott weiter. Und es ist erstaunlich, die in Ephesus, diese Johannesjünger, die waren 30 Jahre schon inzwischen Jünger des Johannes geworden. Sie haben von Jesus was gehört. Sie waren sogar getauft. Aber das ist noch nicht passiert. Die sind irgendwo bei Jesus stehen geblieben. Wir haben noch nie gehört, dass es einen Heiligen Geist gibt. Weißt du, wenn du nichts hörst, kann auch nichts passieren. Du kannst nur das empfangen, was du hörst. Wenn du nie eine Predigt über Krankenheilung hörst, wirst du auch nie geheilt werden. Wenn du keine Predigt über Befreiung hörst, wirst du auch nie befreit. Wenn du keine Predigt über Sündenvergebung und Erlösung und Errettung hörst, wirst du auch nie errettet und erlöst werden. Also der Glaube kommt aus der Predigt. Wenn du nie was von der Taufe hörst, wirst du dich auch nie taufen lassen. Und wenn du nie was von Mission hörst, wirst du auch nie aufs Missionsfeld gehen. Aber wenn dann ein Pastor oder Prediger oder wenn jemand predigt und eine Bürde hat für Mission und sagt, Leute, wir müssen raus, die Menschen gehen verloren, der Teufel kassiert sie alle und wir wollen rausgehen und missionieren. Und was passiert? Dann plötzlich kriegst du eine Bürde, Feuer in deinen Gebeinen und du gehst. Also der Glaube kommt aus der Predigt. Und das Predigen natürlich aus dem Wort Gottes. Und deshalb, Gott arbeitet zuerst durch Rema, durch die Verkündigung und Gott geht weiter. Aber natürlich alles basiert auf das geschriebene Wort Gottes. Wort Gottes ist A und O. Und Himmel und Erde werden vergehen, aber mein Wort wird nicht vergehen. Das Wort Gottes. Es ist geschrieben. Und deshalb, das geschriebene Wort zählt bis in alle Ewigkeit. Aber es muss neu inspiriert werden. Neu belebt werden. Neu müssen wir angesprochen werden. Seit Pfingsten haben wir einen unbegrenzten Gott. Einen weltumspannenden Gott. Und wir sehen im ersten Jahrhundert, die Christen, die haben in kurzer Zeit das ganze römische Imperium auf den Kopf gestellt. Und dass sie in Ephesus schon schreien, ja, da kommt jetzt dieser Sektenprediger Saulus oder Paulus, wie er auch immer heißt, und der hat die ganze Erde schon auf den Kopf gestellt. Und der hat noch eine Bürde, ich gehe bis nach Spanien und was weiß ich noch wo, und wo überall, wo er hinkam, der hat nur seinen Mund aufgemacht, kurz gepredigt und Erweckung passiert. Und Menschen wachten auf, die einen wollten mehr hören. Andere haben gespottet in Athen, als er in Athen predigte. Und wir sehen auch da, auch diese Predigt in Athen ist sehr eine wichtige Predigt. Denn da versucht er, die Intellektuellen zu erreichen. Gott versucht, alle Schichten zu erreichen. Gott ist nicht mehr begrenzt nur auf die Betbrüder und Betschwestern oder die, die mehr vom lieben Gott wollen oder die Pharisäer und Schriftgelehrten. Nein, Gott will die ganze Welt erreichen. Gott will alle Menschen erreichen, alle Menschen guten Willens. Und da gibt es eine ganze Menge davon. So, das Evangelium erreicht jedes Volk. Erstaunlich. Der Missionsauftrag gilt immer noch nicht. Wir sind noch nicht fertig mit der Mission. Geht hin in alle Welt und predigt das Evangelium aller Kreatur. Und wer da glaubt, ungetauft wird, der wird selig werden. Das Evangelium wird der ganzen Welt gepredigt, auch jetzt zu Weihnachten. Guck mal durch die ganzen Kaufhäuser, wenn du da gehst, oh du Fröhliche. Und alle durch den ganzen Lieder, also wird Christus verkündigt, auch wenn die Menschen nur spielen. Eigentlich im Spiel wird das Wort Gottes weitergegeben, im Theater, praktisch christlichen Theater, wenn wir das so nennen möchten. Also es wird Weihnachten gespielt, Ostern wird gespielt. Keiner weiß, was es ist genau oder und so weiter, aber jemand, der dann dahinter kommt, fragt, was soll das bedeuten? Was bringt das? Warum feiern wir Weihnachten? Und dann kommen Menschen dahinter und durch das Fragen, warum macht ihr das? Warum machen wir das? Ist dieses christliche Fest, warum machen wir solche Feste? Soll man eigentlich nicht abschaffen? Nein, man kann nicht abschaffen, man will nicht abschaffen, weil Gott es dafür gebürgt hat, geht hin in alle Welt und predigt das Evangelium aller Kreatur. Auch Menschen, die also nur materialistisch sind, nur irdisch gesinnt sind. Auch die sollen das Evangelium hören. Die nur im Kaufrausch sind, die sollen auch das Evangelium hören. Also Gott hat alles so schön versteckt, sich verborgen, dass man einfach das Wort predigt oder dass man Lichter anzündet. Und warum Licht? Gerade Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der wird nicht in der Finsternis wandeln. Und schon kommt man auf den Punkt. Es ist also, sind große Wahrheiten, und die großen Wahrheiten erkennen wir nur im spielerischen Element, wenn wir so einfach predigen, wir machen etwas, wir unternehmen etwas. Und die Christen, sie gingen an allen Orten und predigen das Evangelium, so heißt es im Markus-Evangelium einmal. Aber da heißt es nicht, sie predigen, dass sie das Ganze gleich aufstellten und dann gleich so, meine lieben Leute, ich sage es euch. Nein, sie plauderten im Plauderton an der Snackbar. Um die Ecke haben sie dann geplaudert, in der Weinstube, sie haben geplaudert, am kaiserlichen Hof, sie haben geplaudert. So ist das Evangelium weitergegangen. Und sogar die Königs- oder Kaiserhäuser ist das Evangelium eingedrungen, dass plötzlich eine Kaiserin gläubig wird. Und natürlich, wenn schon die oberen Schichten erreicht werden, das Evangelium kam aus den unteren Schichten, erreichte die oberen Schichten, so ist Gott weitergegangen. Und dann, ja, die Christen, die sich zerstreut hatten in allen Ecken, Gott sorgt dann auch, dass Menschen, ja, dass eine Gemeinde platzt, explodiert, und die Urgemeinde platzte und explodierte. Da blieben nur noch die Apostel übrig in Jerusalem. Und aus dieser Zerstörung, aus diesem Fiasko, aus dieser Katastrophe, würde ich sagen, nicht nur, dass der Tempel kaputt geht, sondern auch die Christengemeinde geht kaputt. Und die zerstreuen sich in alle Richtungen. Und die zerstreut waren, die predigten überall das Evangelium. Und es entstanden Gemeinden. Überall. Und dann plötzlich im ganzen jüdischen Land sind Gemeinden. Da muss man nicht mehr weit bis nach Jerusalem pilgern und Gott anzubeten, sondern man hat in seinem Ort, in seinem Dorf eine Gemeinde gehabt, wo Gott gelobt wurde. Und wenn zwei oder drei nur zusammen waren, man muss nicht, um Gott zu loben und zu preisen, was Großes haben, so einen riesigen Baum, einen Turm von 80 Meter hoch. Nein, wo zwei oder drei zusammenkommen, da ist Gott mitten unter ihnen. Jesus unter ihnen. Und jeder kann es hören, jeder kann es empfangen. Und heutzutage muss man wirklich sagen, es gibt fast keinen Winkel dieser Erde, was nicht vom Evangelium durchdrungen wurde. Denn jeder schreibt, wenn er eine Rechnung schreibt, wenn er einen Brief schreibt, wenn er irgendeinen Kommentar schreibt, 2012 nach Christus. Also man ist gezwungen, ja, die Jahreszeit, mehr oder weniger, selbst wenn es Chinesen sind, selbst wenn es Japaner sind, selbst wenn es Moslems sind, die eine andere Zeitrechnung haben, aber letztendlich müssen sie sich mehr oder weniger der christlichen Zeitrechnung anpassen, 2012 nach Christus. Also niemand kann mehr sich entschuldigen und kann nicht sagen, ich habe noch nie was gehört. Denn man weiß, dass es ein Europa gibt, dass es ein Amerika gibt. Man weiß es, dass es ein Vatikan gibt, dass es Rom gibt. Man weiß das alles, dass die Kirche gibt. Und was ist das auf sich? Und die ganzen Spannungen, Moslems und Christen und so weiter. Ja, da sind diese Spannungen. Und guck mal, 1,3 Milliarden Christen und 1,3 Milliarden Moslems. Inzwischen, das sind 2,6 Milliarden Menschen. Also so viele Menschen sind irgendwo religiös infiltriert. Und kann man nicht sagen, das ist alles spurlos vorbeigegangen. Das geht nicht vorbei. Alles Fleisch. Und überall finden wir ehrliche Menschen. Als ich da in Spanien war, und da habe ich Leute aus Marokko kennengelernt, und da gibt es eine Gruppe, die nennen sich Moslems für Jesus in Marokko. Moslems für Jesus. Also das gibt es auch. Nicht nur Juden für Jesus und nicht nur Deutsche für Jesus, sondern Moslems für Jesus. Und das war interessant festzustellen, wie das alles passierte. Da ein Imam während seiner Predigt, seiner Rede, plötzlich ist eine Lichtgestalt ihm erschienen, ein weißer Mann. Und wer bist du, was ist los? Wie ich gelesen habe, Älteste sollen Träume, Gesichter, Visionen haben, und Gott erscheint, gerade den Moslems. Moslems sind sentimental und die gehen auf Träume und Gesichter. Und diese weiße Gestalt, ich bin Jesus, ich bin der Prophet der Liebe. Und okay, und das sind jetzt Moslems für Jesus. Zwei Moscheen, unabhängig, haben das Gleiche erlebt. Auf alles Fleisch will ich meinen Geist ausgießen. Wenn Gott wirkt, erfasst er alle Menschen, alle Schichten. Als Jesaja weissagte und Jesaja predigte und so weiter, zur gleichen Zeit, da war Zarathustra, da war Konfuzius, da alle waren religiös, da war ein religiöser Aufbruch in der Welt. Wenn eine Gemeinde in Berlin Erweckung hat, haben andere Gemeinden auch gleich Erweckung, weil Gott nicht nur auf eine Gemeinde sich fixiert, sondern auf alle Gemeinden, auf alle Christen, die in der Stadt sind, die ehrlich sind, die Gott suchen. So, Gott ist eine Realität und die Kraft Gottes kann man erleben. Gott wirkt weiter. Nicht nur mein Vater hat mal Gott erlebt oder mein Urgroßvater. Nein, wir sollen Gott erleben. Ich bin der Gott Abrahams, ich bin der Gott Isaaks und ich bin der Gott Jakobs. Jeder soll seine persönliche, individuelle Gotteserfahrung haben. Und die ist total anders. Jeder Mensch erlebt Gott anders. Und wir sollten nicht nur sagen, ich möchte so Gott erleben wie Abraham. Da kannst du 100 Jahre warten, bis du das so erlebst. Oder ich möchte Gott so erleben wie Isaak, dann kannst du 70 Jahre warten, bis deine Rebekka kommt und du heiratest. Oder ich möchte Gott so erleben wie Jakob, dann muss diese Kämpfe, die der arme Jakob gehabt hat, eine ganze Nacht gerungen mit Gott. Ich lass dich nicht, du segnest mich denn. Aber jeder macht seine Gotteserfahrung. Moses hat seine eigene Gotteserfahrung gemacht. 40 Jahre hütete die Schafe von seinem Schwiegervater. Und dann erst begegnet Gott ihm. Gott geht weiter. Und ich kann nicht sagen, so wie Abraham Gott erlebt hat, so möchte ich erleben. Nein, wir müssen nur offen sein für Gott. Das ist alles. Und dann, wie du es willst, dein Wille geschehe. Gott will uns neu heimsuchen. Und ich bin überzeugt, dass wir in der Endzeit sind und dass gerade in der Endzeit eine ganz neue Gottesheimsuchung stattfinden wird. Denn in der Bibel heißt es, und alle Menschen werden sehen, den Menschensohn in den Wolken des Himmels kommen mit großer Kraft und Herrlichkeit. Und ich denke, wir sind kurz davor, dass wir ein ganz neues Wirken Gottes erleben, eine ganz neue Realität des Herrn, dass eine neue Lebenswahrheiten plötzlich offenbar werden. Wir sehen, es bricht alles zusammen. Die Wirtschaft bricht zusammen, die Kirchen brechen zusammen, die Religion bricht zusammen. Kein Mensch weiß mehr, was richtig ist und was falsch ist. Die ganzen Werte brechen zusammen, alles bricht ab, alles geht kaputt, Neues entsteht. Wohin soll das alles hinführen? Wir sind in einer Zeit des Umbruchs und der Veränderung. Und wir brauchen etwas Greifbares, etwas Fassbares. Und Gott sagt, suchet mich, so werdet ihr finden. Wir müssen gerade, und deshalb ist es so wichtig, dass wir in einer Zeit des Umbruchs ganz fest in Gott sind, ganz fest in Gott verankert sind, denn das wird sich erfüllen. Dein Reich komme, haben wir Jahrhunderte gebetet, Jahrtausende gebetet. Dein Wille geschehe, haben wir dafür gebetet. Und jetzt wird es kommen. Jetzt passiert es. Wir sind jetzt auf den Höhepunkt. Wir wissen nicht, was im Nahen Osten geschieht. Syrien ist sowieso. Das Gericht wird vom Norden beginnen, heißt es für Israel einmal im Alten Testament. Von dort aus beginnt das Gericht Syrien. Und Syrien war eine Station, wo Abraham lange Zeit gewesen ist und mit seinem Vater Taran wohnte und lebte. Das ist das Gebiet. Und dort wird Gott Geschichte anfangen zu machen. Auch mit dem jüdischen Volk. Wir stehen kurz davor, dass die Reiche dieser Welt zerbrechen. Wir haben die Globalisierung. Gibt es noch ein Deutschland? Wir haben nicht kein Deutschland mehr. Wir sind alles Europäer inzwischen geworden. Und die Regierungen geben alle Macht nach Europa. Und dann, guck mal, was passiert alles? Jesus sagt, seine Herrschaft, wenn sie eintritt und so weiter, wird ohne Menschenwerk passieren. So plötzlich, von selbst, alles, der ganze Umbruch, alles wird von selbst geschehen. Die Herrlichkeiten dieser Welt zerbrechen, aber die Herrlichkeit Gottes kommt. Dann werden Menschen anfangen wieder, ja, von ganz klein mit der Picke. Albert Einstein wurde einmal gefragt, wie wird man im Dritten Weltkrieg kämpfen? Mit welchen Waffen? Dann sagte er, das weiß er nicht, aber im Vierten wird man mit Steine kämpfen. Also kommt wieder die Steinzeit, wird mal ganz von vorne anfangen. Und wenn ich so die Offenbarung lese, dass ein Drittel der Menschheit stirbt, muss vorstellen, was das für ein Sterben ist. Wenn 10 Leute irgendwo umkommen, ist schon eine Katastrophe. Oder 100 oder 1000 durch ein Erdbeben. Aber wenn ein Drittel der Menschheit von 7 Milliarden umkommt, das wäre Katastrophe. Und da werden die Menschen schreien. Und wir wissen nicht, was die Zeit bringt. Du musst nur ein Komet wieder einschlagen. Oder ein Asteroid. Wir sind ja gar nicht so sicher, so behütet. Weißt, Gott kann Dinge zulassen, ein Stein vom Fels, aus dem Fels, wie aus dem Fels geschlagen, fliegt auf diese Erde und zerstört das Standbild des Nebukadnezars, die Reiche dieser Welt, die man so wunderbar aufgebaut hat. Und wir sehen sichere Arbeitsplätze, das Ruhrgebiet, plötzlich bricht das zusammen und das jenes zusammen. Und man fragt sich, auf was kann man sich noch verlassen? Es ist nichts mehr. Das Geld regiert alles, das Kapital ist die Macht. Und Gott sagt, ihr könnt nicht zwei Herren dienen, Gott und Mammon, entweder oder. Und Gott wird zulassen, dass der Mammon zerbricht, dass es plötzlich gar kein Geld mehr gibt. Und wir haben die Inflation. Wir haben die Inflation. So ist es ganz arg wichtig, dass wir hier lernen, solange wir leben, das Wichtige von Unwichtigen zu unterscheiden. So viele Menschen wissen nicht, was wichtig ist. Sie denken, das Geld. Guck mal, wenn du auf die Ewigkeit zugehst, ins Krankenhaus gehst und dann in Heim abgeschoben wirst, was kannst du noch groß mit deinem Geld anfangen? Deshalb, wir sollten lernen, das Wichtige von Unwichtigen zu unterscheiden. Und das Unwichtige ist eigentlich viel, viel wichtiger. An dem Segen Gottes ist alles gelegen. In Offenbarung 15, Vers 1 lese ich, und ich sah ein anderes Zeichen am Himmel, das war groß und wunderbar. 7 Engel, die hatten die letzten Plagen in ihrer Hand und so weiter. Und dann sagen sie, denn jetzt ist vollendet der Zorn Gottes. Jetzt ist vollendet der Zorn Gottes. Gerichtsengel, wenn das kommt. Und das kann ganz schnell kommen. Und das ist nicht Menschenwerk. So vieles ist nicht Menschenwerk. Menschen sind da zwar beteiligt. Menschen sind schuld an der ganzen Geschichte. Aber der Zorn Gottes hört auf und Gott sagt, damit fange ich was Neues an. Jetzt ist ausgedient, ausgelitten. Kein Mensch will das Böse, sucht das Böse, mag das Böse, obwohl manche böse sind. Dein Wille geschehe. Am Segen Gottes ist alles gelegen. So wie der Friede Gottes zu Weihnachten angekündigt wurde, Friede sei auf Erden Menschen, die guten Willens sind. Und es wird Menschen guten Willens geben in der Endzeit, auf denen Gottes Wohlgefallen ruht. Die wird es geben. Und die werden durchkommen. Vielleicht werden wir wieder auch in der Steinzeit sein. Und deshalb, Geschwister, ist ganz arg wichtig, sich jetzt vorzubereiten auf die Zeit danach, nach der Krise, die Zeit nach der Katastrophe, dass du nicht so materialistisch eingestellt bist. Das muss ich unbedingt haben. Lerne, ohne Strom zu leben. Lerne, auch mal Kraut zu essen. Oder deine, weißt du, wir sind so verwöhnt. Wir leben wie die Könige, wir leben königlicher wie die Könige von damals. Also, wir sind so Luxus gewöhnt. Lerne, ohne Luxus zu leben. Vielleicht musst du wieder betteln gehen. Und wir haben immer mehr Arme in unserer Gesellschaft. Und Arme werdet immer bei euch haben, sagt Jesus, bis in die letzte Zeit. Deshalb, du brauchst den Segen Gottes, dass du mit wenig und mit gar nicht auskommen kannst. Dass du einfach nimmst die 5 Brote und speist und brichst und dann speist du Tausende. Wir werden wahrscheinlich in der Endzeit die Herrlichkeit Gottes erleben, dass wir einfach, ja, wir kaufen ein bisschen was ein, aber dieses Wenige, da werden wir Wunder erleben wie die Witwe in Sarepta, dass wir 18 Monate mit einem Krug Mehl und ein bisschen Öl auskommen. Wenn das damals möglich war, muss es und wird es auch in der Endzeit möglich, denn das Ende kommt zum Anfang wieder zurück. Das ist die Prophetie, so die Faustregel der Prophetie. Wenn du wissen möchtest, wie wird es in den letzten Tagen sein, schau, wie es am Anfang war. Wo waren die Kinder Israel 40 Jahre lang? In der Wüste. Und was hat Gott getan? Jeden Morgen frisches Manna. Das kann keine Bäckerei liefern. Und dann ab und zu mal ein paar Wachteln. Wir müssen lernen, mit Extremen zu leben. Was hat der Johannes der Täufer gemacht? Er lebte von Honig, das ist okay, ist alles in Ordnung, aber auch von Heuschrecken. Guten Appetit. Würdest du Heuschrecken essen? Was aber dem Gesegneten ist alles gesegnet. Dem Reinen ist alles rein. Und ein Mensch, der wirklich mit Gott lebt, der kann alles. Paulus sagt, ich habe gelernt, beides zu haben und nicht zu haben, zu sein und nicht zu sein. Der Friede Gottes ist es wichtig, dass du sagst, ja, ich nehme es alles aus der Hand Gottes. Ich habe also Märtyrerakten gelesen oder mich beschäftigt mit ganz alten Märtyrerakten aus den ersten 2-3 Jahrhunderten. Und da ist interessant, dass die ersten Christen Vogeleier gesammelt haben und Brennessel, so wie Spinat gemacht. Und sie haben davon sehr gut gelebt und die haben überlebt. Und in den Bergen, sie haben sich versteckt und verschanzt. Wichtig war ihr Glaube, dass sie Gott nicht aufgeben müssen, Gott nicht verleugnen müssen. Wir müssen jetzt lernen, im Glauben zu leben und nicht im Schauen. Ich glaube nur das, was ich sehe. Wir müssen lernen, nicht zu sehen und doch zu glauben. Nicht zu haben und doch, ich hab's. Ja, Herr, segne die Brennnesseln, segne die Vogeleier. Weißt du, der Zorn Gottes wird über diese Erde kommen, wir werden dem nicht entfliehen, aber wohl uns, wenn wir in der Geborgenheit sind, in sicheren Händen. Und wir wissen von der Heiligen Schrift, niemand wird euch aus meiner Hand reißen. Wer und was kann uns von der Liebe Gottes trennen? Weder hohes, tiefes, gegenwärtiges, vergangenes, zukünftiges, was? Der Friede Gottes ist es, was man braucht. Und der Segen Gottes, deshalb sind wir auch in diesem Gottesdienst, wir wollen dann miteinander und füreinander beten. Der Segen Gottes ist, dass du weißt, Gott ist mit mir. Gott ist mit mir, egal wo ich hingehe. Wenn ich nach Ägypten gehe, so wie jetzt Josef, verkauft als Sklave nach Ägypten. Wenn ich nach Ägypten gehe, Gott ist mit mir. Auch wenn ich gepiesackt und gequält werde, Gott ist mit mir. Und wir müssen lernen zu wissen, Gott ist mit mir, auch in meiner Mansarde, in meiner Einzimmerwohnung. Gott ist mit mir. Und ich kann mit Gott glücklich sein. Ich brauche keinen Palast. Ich kann auch in meinem kleinen Wohnraum glücklich sein, geborgen sein, zufrieden sein. Und dann wird eine Zeit kommen, vielleicht, wo es keine Prediger mehr gibt, keine Evangelisten mehr, keine Pastoren, keine Gemeinden. Aber da fliegt ein Engel durch den Himmel, lies mal die Offenbarung, und er predigt das ewige Evangelium. Also Gott tut in der Zeit der Heimsuchung seine Wunder. Ein Engel predigt das ewige Evangelium. In Offenbarung 19, Vers 17 und 18. Und ich sah einen Engel in der Sonne stehen und mit großer Stimme rufen, allen Vögeln zu und so weiter, die fliegen, also alle Lebewesen. Kommt, versammelt euch zu dem großen Mahl des Herrn oder Gottes und esst Fleisch der Könige und der Hauptleute und das Fleisch der Starken und das Fleisch der Pferde. Was darf man Pferdefleisch essen? Naja, ist okay. Das Fleisch der Pferde und derer, die darauf sitzen, und das Fleisch aller Freien und das Fleisch aller Sklaven, der Kleinen und der Großen. Weißt du, das ist ein riesiges Schlachtfest. Plötzlich werden die Kinder Gottes, in meiner Bibel steht es, die Kinder Gottes werden eines Tages die Reichtümer der Gottlosen besitzen. Das ist es, was hier gemeint ist. Die Reichtümer von Krupp und Thyssen. Die Reichtümer der Kapitalisten von Rockefeller oder was weiß ich alles, das wären die Kinder Gottes. Die Starken werden alle gegessen. Kommt, ihr Heiligen, ihr Gesegneten des Herrn, und isst das Fleisch der Starken und der Pferde. Die ganzen Panzer und die ganzen Waffen, aus den Waffen wird man dann Schwerter und Flugscharen machen. Aus den Schwertern wird man Flugscharen machen. Das Kind wird am Loch der Otter spielen. Es wird eine total andere Zeit sein. Wenn die Zeit Gottes kommt, wenn die Uhr Gottes richtig geschlagen hat, ein neues Wirken Gottes steht bevor. Weißt du, wir dürfen nicht einfach sagen, ja, das geht noch 1000 Jahre genauso weiter wie bisher. Weißt du, denk drüber ein bisschen nur nach, was hat sich in den letzten 20 Jahren verändert? Hat sich Gewaltiges verändert. Deine Welt ist nicht mehr die gleiche. In den letzten 20 Jahren war so ein Umbruch, nachdem die Mauer gefallen ist, was hat sich alles verändert? Globalisierung, Euro, aber das ist das Wenigste. Aber auch die auf politischer und religiöser und geistlicher Ebene, was hat sich da alles verändert? Und ich sag dir, wir gehen so rasant in die Zukunft hinein, dass wenn die Zeit nicht verkürzt würde, würde kein Mensch mehr selig werden. Und Gott macht einen Unterschied, Malachi, lies mal Malachi 3, einen Unterschied zwischen dem, der Gott dient, und dem, der Gott nicht dient. Und jetzt kommt darauf hin, dienst du wirklich dem Herrn oder dienst du nur dem Geld? Wem dienst du eigentlich? Wofür lebst du? Für deine Familie, für dich selbst. Es gibt so viele Menschen, die sind einfach Egoisten, nur für mich und mein und mir. Wohl dem. Es ist ein Unterschied zwischen dem, der Gott dient und Gott nicht dient. In Matthäus Kapitel 25, Vers 34, du wirst ja gesegnet sein und du wirst diesen Ruf hören, kommt her, ihr Gesegneten des Herrn. Wir sind in der Endzeit. Das geht ganz schnell. Schneller als du denkst. Und in dieser Geschichte kommt unter anderem auch, dass die Jungfrauen Öl in ihrer Lampe haben sollten und ihre Lampe brennen sollte. Aber ich will das Praktische hier nehmen. Und da wird der König, sagen zu denen, die zu seiner Rechten stehen, kommt her, ihr Gesegneten meines Vaters, ererbt das Reich, das euch bereitet ist von Anbeginn dieser Welt. Ererbt das Reich, das euch bereitet ist von Anbeginn dieser Welt. Ihr gesegnetes Herrn. Deshalb ist so wichtig, dass du ein Gesegneter Gottes bist. Es ist ein Unterschied zwischen dem, der Gott dient und Gott nicht dient. Aber was ist Gottesdienst? Meinst du, dass ich hier vorne stehe und predige, dass ich Gott diene? Ich diene nicht Gott. Sei nicht erschrocken und sei nicht schockiert. Gottesdienst ist ganz was anderes, als nur vorne zu stehen, zu predigen oder zu singen oder zu beten. Das ist kein Gottesdienst. Weißt du, was der vernünftige Gottesdienst ist? Seine Glieder zur Verfügung stellen für Armen, Witwen und Waisen und sie in ihrer Trübsal zu besuchen. Das ist der vernünftige Gottesdienst. Und nicht, ich glaube an Gott, den allmächtigen Schöpfer des Himmels und der Erden. Der wahre Gottesdienst ist nicht Religion spielen. Was macht die Gesegneten aus? Matthäus 25 weiter, Vers 31 bis 36. Wenn aber das Menschensohn kommen wird, also vorausgesetzt, und auf das steuern wir zu, wenn es aber das Menschensohn kommen wird, in seiner ganzen Herrlichkeit und alle Engel mit ihm, dann wird er sitzen auf dem Thron und regieren und Urteil sprechen in seiner Herrlichkeit. Und alle Völker werden sich vor ihm versammeln und sie werden voneinander scheiden. Und er wird voneinander scheiden wie Schafe von den Böcken und wird die Schafe zur Rechten stellen und die Böcke zur Linken. Also bist du Schaf oder bist du ein Bock? Ich habe keinen Bock. Hörst du nicht heute? Kennst du nicht diesen Spruch? Null Bock. Ich habe keinen Bock. Die Böcke kommen auf der Seite und die Schafe kommen auf der anderen Seite. Und die Schafe sind, meine Schafe hören meine Stimme. Die sind keine Böcke. Und sie folgen mir. Und es ist so wichtig, dass du die Stimme Jesu kennst. Sonst wirst du abgeschlachtet oder als Bock behandelt. Und da wird der König sagen zu denen, zu seiner Rechten, kommt her, ihr Gesegneten meines Vaters, ererbt das Reich, und das euch bereitet ist von Anbeginn der Welt, was ich vorhin vorgelesen habe. Weißt du, wir picken gerne die Rosinen raus, aber ich möchte auch die Bedingungen vorlesen, die Voraussetzungen, um gesegnet zu sein, was das ist. Denn ich bin, und kommt her, denn ich bin hungrig gewesen und ihr habt mich nichts gegeben, nichts zu essen gegeben. Ich bin durstig gewesen und ihr habt mich nichts zu trinken gegeben. Ich bin ein Fremder gewesen und ihr habt mich nicht aufgenommen. Hör zu. Matthäus 25. Ich bin nackt gewesen und ihr habt mich nicht bekleidet. Ich bin krank gewesen und ihr habt mich nicht besucht. Da ist nichts vom Beten, Singen, Predigen, überhaupt nichts davon. Gar nichts drin. Ich bin krank gewesen und habt mich nicht besucht. Ich bin im Gefängnis gewesen und ihr seid nicht zu mir gekommen. Erlebe eine neue Dimension des Segens. Ich will, dass du dazu hinkommst, dass du erfährst, was ist wirklich der Segen Gottes. Die Gesegneten sind es, diejenigen, die Kranke pflegen. Und zwar nicht auf Bezahlung. Weißt, heutzutage, früher waren die Diakonissen, die haben selbstlos gedient den Menschen. Heutzutage, da wollen sie alle verdienen und kommen gleich mit der Rechnung. Egal. Das sind nicht mehr Christen, weißt du, dass man selbstlos dient. Hier meinte selbstloses Dienen, selbstloses Leben. Kranke zu besuchen, Gefangene besuchen, Nackte kleiden, Schwache aufnehmen, also sie betreuen, Ausländer, Fremde. Also, weißt du, in unserem Volk ist ein sehr großer Ausländerhass, Rassismus, Nationalismus. Man denkt also, jetzt geht man bald verloren. Sterbende begleiten, ich war gefangen, ich war im Sterben. Oder andere Menschen, die irgendwo in Not sind, zu begleiten. Und da erzählt Jesus eine ganz tolle Geschichte von dem Samariter. Weißt du, und dann kommen hier Leute, Jesus sagt, ja, und dann werden welche kommen und sagen, ja, Herr, wo warst du krank, wo warst du nackt, wo warst du bloß, wo warst du durstig, wo hast du Schwierigkeiten gehabt? Und er sagt, das, was ihr einem der geringsten meiner Brüder getan habt, das habt ihr mir getan, und zwar ungewollt, unbewusst. Wir müssen lernen, wieder ungewollt und unbewusst Gott dienen. Und nicht jetzt ist Gottesdienst, 16 Uhr. Nein, wir müssen lernen, Gott zu dienen, 25 Uhr. Nach Mitternacht, eine Stunde. Und ihr habt mir gedient. Instinktiv, blind, triebhaft einfach gespürt, hier kann ich nicht vorbeigehen. Hier muss ich Hand anlegen und zupacken. Weißt du, praktische Taten sind gefragt. Und bei Gott zählen die praktischen Taten. In der Bibel heißt es, lass dein Brot übers Wasser fahren und du wirst zu gegebener Zeit wiederfinden. Gib und frag nicht, was kriege ich jetzt gerade? Was springt mir dabei raus? Umsonst habt ihr empfangen und umsonst gibt es weiter. Du hast alles umsonst und du hast Kraft bekommen von Gott, dass du dein Brot verdienen konntest und deshalb gibst weiter. Eigentlich, der Samariter, er hat das Selbstverständliche getan. Als er sah, der liegt da in seinem Blut, der verreckt, hat nicht gefragt, bist du ein Jude oder bist du einer von einem Volk oder bist du vielleicht selber schuld, hat nicht gefragt, wer ist da schuld. Wir sollen aufhören mit dem Blödsinn zu fragen, wer ist da schuld. So viele Menschen geraten in Not und die wissen, du kannst nichts dafür. Einfach das System ist faul, in dem wir drin stecken. Und einfach das Selbstverständliche zu tun und nicht mit sich selbst beschäftigt sein. Die meisten Christen in unserer Hemisphäre sind nur mit sich selbst beschäftigt. Oh, was springt mir dabei raus? Was habe ich vom Gottesdienst? Was kriege ich? Nur mit sich selbst beschäftigt. Aber wie wird es dem anderen gedient? Du wirst gesegnet, wenn der andere gesegnet wird. Das Selbstverständliche, so das Unbewusste, einfach so vom Herzen her, ich muss nicht fragen, diskutieren. Deshalb, wenn du Almosen gibst, deine linke Hand soll nicht wissen, was die rechte tut. Und dann wirst du gesegnet. Und dann wirst du einen Lohn bei Gott im Himmel bekommen. Der Zehnte, das ist deine Pflicht. Du wirst nicht gesegnet wegen dem Zehnten. Nein, Gott sagt, wenn du deine Pflicht erfüllst und wenn du Gott dienst und den Zehnten in sein Haus bringst, dann wird er die Fenster des Himmels auftun. Aber du wirst mehr gesegnet, wenn du Almosen gibst. Unwissend, so nebenbei, nimm's. Weißt du, das ist klar. Das ist das Normale, Natürliche und Selbstverständliche. Das Notwendige tun. Wenn du siehst, dein Bruder hungert, deine Schwester ist in Not. Der barmherzige Samariter, der hat Gott gedient. Wer ist dein Nächster? Das war die große Frage. Das war vielleicht sogar sein Feind. Aber den Feind hat er aufgenommen, in die Herberge gebracht. Wie wird man gesegnet? Und wie kann ich eine neue Dimension meines Segens erleben? Du willst Gott erleben, fragst Gott, was muss ich tun? Fang an, das Selbstverständliche zu tun. Jemand, einem kleinen Kind die Hausaufgaben machen, helfen. Kleine Sache. Jemand besuchen, ermutigen und am Arm nehmen. Der Levit und der Priester. Ich gehe beten, ich gehe in Gottesdienst. Und der interessiert mich nicht. Hätte er nur mehr gebetet, wäre er nicht unter die Räuber gefallen. Wäre er in Jerusalem geblieben, in der Gemeinde geblieben, wäre er nicht unter die Räuber geblieben. Das Selbstverständliche tun. Nicht so religiös sein. Weißt du, meine Andacht ist mir wichtiger. Deine Andacht, die wahre Andacht ist, dem Mann zu helfen. Das ist der Gottesdienst. Das, wo du dich verewigst. Der Samariter ist in die Geschichte eingegangen. Heute weiß jeder, was der barmherzige Samariter ist. Und was der Levit und der Priester ist. Sie haben den Mann in seinem Blut liegen gelassen. Gar nicht registriert. Oder beachtet. Nicht einmal angehalten. Ich gehe weiter, lass uns weggucken. Nicht, dass ich unrein werde noch dabei. Und mich beschmutze mit der ganzen Geschichte. Weißt du, gar nicht gefragt, wie geht's Ihnen, kann ich Ihnen was helfen? Also das Rote Kreuz oder Malteser oder was weiß ich, wer da kommen soll. Eine neue Dimension des Segens erlebst du, wenn wir anfangen, alle miteinander das Selbstverständliche zu tun. Was ist selbstverständlich? Und selbstverständlich ist nicht nur beten. Natürlich, du kannst sagen, ich werde jetzt beten. Du sollst erst dann beten, wenn du nichts mehr tun kannst. Wenn du am Ende bist, dann kannst du sagen, lieber Gott, jetzt hilf mir. Also mein Geld ist aller, meine Kraft ist aller. Ich habe gegeben, was ich konnte. Und dann kannst du beten anfangen, wenn du das Mögliche getan hast. Aber nicht gleich Gott einspannen und sagen, jetzt bete ich. Und nein, Gott sagt, das, was du tun kannst, das tust du zuerst einmal. In Prediger Kapitel 9, Vers 10 heißt es, was auch immer in deine Hand kommt zu tun, oder was du findest, dass du mit deiner Hand tun solltest, tu es in deiner Kraft. Alles, was dir vor der Hand kommt. Nicht, lieber Gott, hilf jetzt, dass der Mann wieder nach Hause kommt. Dann musst du vielleicht auf deinen Esel packen und ihn nach Hause bringen. Du wirst mächtig gesegnet, wenn du anfängst, das Selbstverständliche zu tun. Wenn du deine Fähigkeiten einsetzt. Wenn du dein Bestes gibst. Wenn du ja, deine Talenten gebrauchst, was du kannst, und zwar zur Ehre Gottes. Du kannst dich, und manchmal musst du dich überwinden, bestimmte Dinge zu tun. Du sagst, nee, also, das ist unter meiner Würde. Du wirst gesegnet, wenn du Dinge tust, die unter deiner Würde sind. Dem Demütigen schenkt Gott Gnade. Und Gnade Segen, Gunst Gottes. Wenn du jemand hilfst, der Hilfe braucht, der in Not ist. Jesus sagt, lasst die Menschen eure gute Werke sehen, damit sie Gott preisen. Du hast ein Lohn im Himmel, einen Schatz im Himmel, wenn die Menschen sagen, also Gott, ich danke dir, dass der Herr Matutis hier mir unter die Arme gegriffen hat, mich nach Hause gebracht hat oder mir geholfen hat, ein Stück weit mich begleitet hat, was auch immer. Gott erwartet nicht Großes. Ich war nackt und ihr habt mich begleitet. Wo du die Kleider hergenommen hast, ist nicht gefragt. Ich war hungrig und ihr habt mich gespeist. Ich war durstig und ihr habt mir was zu trinken gegeben. Das ist kein großes Kunststück, jemandem ein Glas Wasser rüberzureichen. Ich war im Gefängnis und ihr habt nach mir gefragt. Nicht nach mir, ihr habt euch nach mir erkundigt. Weißt du, sich nur erkundigen, über einen Menschen erkundigen. Du, wie geht es dir in deiner Gefangenschaft? Brauchst du neue Wäsche? Die Gefängnisse damals waren anders, nicht so wie hier. Wenn du hier die Gefangenen anguckst, die sind wie im Luxushotel, haben Fernseher unter Umständen und noch sonst was. Und Auslauf. Lasst die Menschen eure guten Werke sehen. Was sind gute Werke? Das Selbstverständliche. Du dienst Gott, wenn du jemand Freude bereitest. Guck mal jetzt, wir haben Weihnachtszeit. Überleg einmal, was wäre das Selbstverständliche? Deine Widersacher, einen Kuchen zu backen. Ja, einen Stollen oder was weiß ich auch. Jemand helfen, wenn du jemand befreist, aus dem Gefängnis rausholst oder wenn du jemand stärkst und ermutigst. Wir sollten jede Gelegenheit tun, was das Selbstverständliche. Geschwister, Segnungsgottesdienst. Ich kann euch natürlich Hände auflegen, ich kann euch mit Öl salben, ich kann den Namen des Herrn über euch anrufen. Aber eigentlich der Segen fließt, wenn wir anfangen, das Selbstverständliche zu tun. Die zweite Meile gehen. Die erste Meile musst du so oder so gehen. Aber etwas Zusätzliches zu tun, das ist die zweite Meile. Zusätzlich. Den musst du nicht gehen. Niemand verlangt es dir. Und niemand kann einfordern und einklagen, du musst mit mir die zweite Meile gehen. Nein, das tust du von dir aus. Die zweite Meile, auf der liegt der Segen. Deshalb, was du zusätzlich tust, das ist gesegnet. Nicht, was du tun musst. Du musst Essen kochen, aber wenn du noch für jemand anders Essen kochst, und du musst es nicht dafür, und etwas unternimmst, der Samariter war nicht verpflichtet, dem Mann da zu helfen. Was geht mich der Jude da an? Da soll er verrecken. Das ist ja seine Sache, nicht meine Sache. Das soll ja, hätte jemand mitnehmen können. Aber weißt du, der stieg runter, der hat sich gedemütigt, hat seinen Wein genommen, sein Öl genommen, sein Esel genommen und das alles, was er hatte, hat er zur Verfügung gestellt. Und dann liefert er in der Herberge ab und sagt, wenn es noch mehr kostet, wenn ich zurückkomme, bezahle ich es noch. Auf meine Kosten. Weißt du, wichtig ist, was machst du auf deine Kosten? Nicht auf Kosten des Staates, nicht auf Kosten der Gemeinde, nicht auf Kosten anderer. Das Selbstverständliche ist, was machst du auf deine Kosten? Ha, Bruder Matutis, was predigst du heute? Wir Christen leben in einer herausfordernden Zeit. Wir warten auf eine neue Dimension des Segens. Und weißt du, wir müssen die Erweckung anfangen. Ich muss aufwachen und ich muss anfangen, das Selbstverständliche für mich zu tun. Für mich. Und auf meine Kosten. Auf meine Kosten. Gott wollte die Welt erretten und hat auf seine Kosten seinen Sohn geschickt. Auf seine Kosten den Heiligen Geist geschickt. Auf seine Kosten. Aber der ist mit mir gar nicht verwandt, dieser Mensch, der da unter die Räuber gefallen ist. Weißt du, wir würden gerne Verwandten dienen. Aber lass uns anfangen, auch Menschen zu dienen, die nicht mit uns verwandt sind. Überhaupt gar keine Verwandtschaftsgrade hat. Menschen bleiben Menschen. Jeder Mensch ist ein Ebenbild Gottes. Jeder Mensch ist ein Ebenbild Gottes. Und eine wandelnde Ewigkeit, die hier über diesen Planeten Erde geht. Er gehört nicht zu meiner Rasse. Ist egal doch. Weißt du, wir sollten allen Menschen gerne dienen, mit Freuden dienen. Und du weißt gar nicht, wem du dann gedient hast. Als Simon von Kyrene nach Hause kam, müde von der Arbeit des Feldes, also seine Spaten oder seine Hacke auf der Schulter, geht nach Hause und Dann kommt der römische Soldat und sagt, du da, trag ihm sein Kreuz. Und war ein Ausländer, Simon von Kyrene, der dort gerade im Land war. Auf welchem Grund er dort war, weiß ich nicht, ist mir jetzt auch nicht wichtig. Und er trägt Jesu Kreuz. Er macht das Leben Jesu leichter. Erleichtert sein Leben. Und ich habe mir gedient, sagt Jesus. Versucht jemand sein Kreuz zu tragen. Der hat ein schweres Kreuz, aber sag, Jesus, kann ich dir helfen? Und der weiß gar nicht, was der Mann verbrochen hat hier. Der trägt sein Kreuz. Nur in dem Gespräch nachher kam es raus, die haben mich geschlagen, die haben mir Dornenkrone aufgesetzt. Und weil ich nicht in ihr System hineinpasste, weil ich nicht so tat, was sie wollten, weil ich die Juden nicht von den Römern erlöste. Und deshalb leide ich jetzt und jetzt gehe ich zum Schafott. Der Samariter sah, der liegt in seinem Blut. Und er kannte ihn gar nicht persönlich. Deshalb, Geschwister, ist es ganz arg wichtig, dass wir Menschen dienen, die wir nicht einmal persönlich kennen. Müssen wir auch gar nicht. Nirgendwo sind wir verpflichtet. Aber wir werden bald die Leute persönlich kennen. Wir werden ihre Situation plötzlich persönlich kennenlernen, so wie dieser Simon von Kyrene, um was es geht. Und dann sind seine zwei Söhne Aposteln geworden, sogar später. Du weißt gar nicht, was du für deine Familie tust. Wenn du persönlich dich irgendwo für Gott engagierst, das Selbstverständliche tust, du sagst, ich kann doch den Mann nicht allein lassen, hier auf der Gosse, die schlagen ihn bald tot. Der Samariter, er gehorchte der inneren Stimme, seinem Herzen. Wir sollten viel mehr auf das Herz hören, was das Herz sagt. Und lass uns nicht herzlos sein, sondern herzlich. Herzlich, das Selbstverständliche tun. Und dann werden wir den Segen Gottes erfahren. Deshalb viel mehr mit dem Herzen, nicht nur mit dem Mund. Weißt du, mit dem Mund wird gesündigt, und zwar sehr viel. Mit dem Mund wird gesündigt, aber mit dem Herzen wird gedient. Und was ihr tut, tut von Herzen, mit Freuden sogar. Weißt du, wo viele Worte sind, geht's ohne Sünde nicht ab. Schau die Leute an, die viel quasseln und schwätzen. Die versündigen sich. Ich habe eine Frau in Heilbronn gehabt, die hat über jedes Glied der Gemeinde hergezogen. Und die wusste über alle was Bescheid und über alle was zu erzählen gewusst. Und dann, als sie so fertig war, meistens, das war so ihr Schluss, und lasst uns alles unter das Blut Jesu bringen. Verstehst du, dummes Gefasel. Verstehst du, da sündigt man und dann bringt man das alles unter das Blut Jesu. Herr, falls es irgendwo Unrecht gewesen ist, vergib uns. Und es war sehr viel Unrecht. Richtet nicht auf, dass ihr nicht gerichtet werdet. Wir sollten mit unserem Mund Gott loben und preisen und das was Positives sagen, auch über andere. Auch das gehört dazu. Aber es wird meistens mit dem Mund gesündigt und geflucht und gelästert. Und es mit dem Herzen solltest du lernen, das Selbstverständliche zu tun, einfach herauszufinden, was ist das Selbstverständliche für mich jetzt in meiner Situation, im Heim, wo ich bin vielleicht, in der Schule, wo ich bin, am Arbeitsplatz, wo ich bin. Was ist das Selbstverständliche? Du siehst dein Kollege, dein Freund, dein Nachbar, der rackert sich ab und schafft es nicht. Einfach anklopfen, kann ich Ihnen helfen? Verstehst? Dann stehen sie da, das habe ich gar nicht gewusst. Wie viele Leute sterben in Großstädten und die Welt wird zu einer Großstadt, mehr und mehr. Weißt du, die Verstädterung. Und da kennt keiner den anderen kaum mehr. Da kennt keiner, da geht man nicht mehr aufeinander zu. Im Dorf hat man einander gekannt noch. Aber hier wohnt man gegenüber und man kennt die Leute nicht. Und erst, ja, der Briefkasten ist schon lange nicht mehr geöffnet worden. Da ist lange nicht mehr gelüftet worden. Und dann bricht man die Tür auf und merkt man, die Person ist schon gestorben und verwest. Alles passiert hier in Berlin. Weißt du, da brauchst du keine besondere Salbung, das Selbstverständliche zu tun. Einfach, du musst nur dein Herz sprechen lassen. Und find heraus, was ist das Selbstverständliche, das Nötige. Und dann fang an, Gott radikal zu dienen. Ich will ein Licht sein. Ich will ein Freudenbringend sein. Ich will Menschen ermutigen durch meinen Dienst und ihnen ein Stück weit helfen. Der Samariter hat nur ein Stück weit geholfen. Du musst nicht von hier bis Himmel den Weg vollenden. Nein, das werden andere noch machen. Aber du solltest deinen Teil tun, was Gott dir aufgelegt hat. Wir müssen lernen und wir werden eine neue Dimension des Segens erleben. Wir werden lernen, was es ist, anderen Gnade zu geben. Wir werden selber Gnade bekommen. Die Barmherzigen werden Barmherzigkeit erlangen. Wenn du barmherzig bist, zu anderen Menschen. Nicht die richten, verdammen, verurteilen, in eine Box sie einsperren, in eine Schablone sie einsperren. Nein, sei großzügig, denn du möchtest auch großzügig behandelt werden. Die Bibel sagt, was ihr wollt, dass die Leute euch tun, fangt an, ihnen zu tun. Du erlebst eine neue Dimension des Segens, wenn du anfängst, das zu tun, was du möchtest, dass man dir tut. Was denkst du darüber? Das wäre eine Aufgabe. Was du möchtest, dass man auf dich zugeht, dass man dich grüßt, dass man dich umarmt, dass man dich einladet. Wir gehen auf Heiligabend zu. Wie viele Menschen werden allein Heiligabend verbringen? Ja gut, Heiligabend, das ist kein besonderer Tag. Es ist ein besonderer Tag, aber da werden die Leute sentimental. Vielleicht kannst du irgendjemand einladen. Komm, wir werden zusammen die Gans essen. Ich schaffe sowieso nicht allein. Und lass uns zusammensitzen und zusammen ein paar Weihnachtslieder singen, zusammen an die Geburt Jesu denken. Wir haben zwar Heiligabend hier Gottesdienst, aber weißt du, Gottesdienst ist was anderes. Da geht man hin, betet, singt und geht mal wieder nach Hause. Aber Gottesdienst ist eigentlich Zusammenleben. Miteinander tragen, miteinander die Last teilen, miteinander sich austauschen. Du gibst mir und ich gebe dir was. Und viele Leute sagen, ich bin so einsam. Ja, die sind einsam und die werden einsam sterben. Da wird wahrscheinlich niemand mehr da sein, der dich beerdigt, wenn du nicht aufpasst. Wenn du möchtest, dass du aus dieser Einsamkeit rauskommst, die Bibel sagt, macht Freunde durch den ungerechten Mammon. Das sagt Jesus, lehrt. Macht Freunde durch den ungerechten Mammon. Du hast ein bisschen was vielleicht, lad doch ein mit diesem bisschen, wuchere. Ich brauche deine Talente. Gott hat sie dir nicht umsonst gegeben. Und du kannst jemanden einladen, einen Armen, und vielleicht wird der Arme dich reich machen. Vielleicht. Und du wirst gesegnet sein. Wie oft ist es schon passiert, dass durch einen armen Menschen reich geworden sind, innerlich reich, zu Gott gefunden haben, sich verbessert haben, sich verändert haben, aus der Gosse rausgekommen sind. Viele Menschen verlassen die Kirche, weil nur Religion ist. Es geht nicht um Religion bei Gott. Gott sagt, sei nicht so fromm, sei nicht so gerecht. So steht es in der Bibel. Werd vernünftig, komm runter. Tu das Selbstverständliche, was dir so vor der Hand kommt. Gott arbeitet im Verborgenen. Weißt du, das sieht man nicht. Ich kann nicht sagen, Leute, ich habe den Herrgott in meinem Herzen. Das muss man spüren, das muss man erleben, das muss man sehen. Und du merkst es, wenn du eine Weile mit jemandem zusammen bist. Und wie reagiert? Richtet er gleich? Verdammt er einen? Wie reagiert er? Der Gesegnete ist großzügig. Das kleinkariert zu sich selbst, aber großzügig zu anderen. Da sagt er, komm Herr, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Gott arbeitet also durch Zufälle und Gott erlaubt, dass Dinge in unserem Leben passieren. Wo? Ich war gefangen, ich war nackt, ich war hungrig, ich war durstig, ich war krank, ich war im Sterben. Wo denn, Herr? Weißt, wir sollten uns von Gott die Augen öffnen lassen. Und der Salbungsgottesdienst, was mir heute auf dem Herzen liegt, ihr habt gefragt, Herr, in welche Richtung sollen wir heute gehen, wenn wir füreinander beten und miteinander beten? Und dann hat Gott gesagt, dass die Augen der Christen geöffnet werden für die Not dieser Welt. Nicht für die Armen irgendwo in Afrika, nein, für die Armen vor der eigenen Haustür. Der Lazarus liegt vor deiner Tür und du merkst es nicht. Ja, ich sorge für mich und er kann auch für sich sorgen. Ihr habt eine gute Rente, ihr habt gutes Einkommen, ihr habt gespart. Der Lazarus und der reiche Mann, diese Geschichte wiederholt sich. Die Schere geht auseinander hier in unserem Volk. Du musst vielleicht fragen, haben alle Leute genug zu essen? Weißt du, wir müssen den Leuten nichts in den Hintern schieben. Weißt du, wir haben Sozialstaat, aber die Not ist ganz woanders. Seelische Not, geistliche Not, persönliche Not. Weißt du, es geht nicht um irdischen Erfolg, dass du in Statistiken sagst, ihr habt so viele Leute bekehrt. Was habt ihr den Geringsten einem getan? Wir dienen einem Gott, der das Verborgene sieht. Weißt du, Gott guckt hinter den Kulissen. Gott guckt, was du in deiner Freizeit machst. Weißt du, 8 Stunden sollst du arbeiten, da sollst du dem Chef nicht die Zeit stehlen. Da sollst du arbeiten, als wenn es keinen Gott gäbe. Aber in deiner Freizeit, Du bist verantwortlich, was du in deiner Freizeit machst. Für die 8 Stunden, wo du arbeitest beim Chef, dafür wirst du bezahlt. Das ist ein Lohn, das ist dein Einkommen. Aber was machst du in deiner Freizeit? Und deshalb in der Freizeit das Selbstverständliche tun. Und Gott sagt, was ihr mir getan habt, das wird belohnt. Ja, aber Herr, wo haben wir dir gedient? Wo? Und du siehst diese, die zu Rechten, diese Schafe, die haben auf die Stimme Gottes gehört. Und Gott wird dir zeigen, wem du dienen sollst. Du sollst nicht allen Menschen dienen. Hör auf, allen Menschen zu dienen. Das ist Blödsinn, allen Menschen zu dienen. Du kannst nicht allen Menschen dienen. Aber du musst dir von Gott zeigen lassen. Judas, sonst wären wir Judas und Verräter an Christus, wenn wir anfangen, ja, den Armen hätten wir das Geld geben können, wenn wir die Salbe da verkauft hätten. Aber die Maria Magdalena wusste, ich salbe Jesu Füße. Und dann sagt Jesus, was sie an mir getan hat, das wird überall in der Ewigkeit gepredigt werden. Sie hat ein gutes Werk an mir getan. Du musst rausfinden, dass du Jesus dienst. Dass du Jesus dienst, nicht den Armen. Dass du ein Humanist bist, dass du nur Soziale bist und dass du nur den Menschen Gutes tust. Es geht nicht nur um Gutes tun. Sogar das Gute kann böse sein. Die ganzen Sozialwerke, was wir tun. Weißt du, Sozialdienst ist so ein Geschäft geworden in unserem Volk. Ob es jetzt Kinderhilfswerke sind oder irgendwelche Hilfswerke, die verdienen. Das ist ein ganzer Kommerzzweig. Es geht nicht nur um Armen zu dienen, es geht sich von Gott zeigen zu lassen, selbstlos, selbstverständlich Menschen dienen. Und ohne Geld. Weißt du, mit Geld kann man abspeisen, aber du bist nicht Sozialamt, du bist keine Bank, du bist kein Hotel. Du bist Kind Gottes. Und deshalb, der Herr muss uns zeigen, welcher der Geist Gottes leitet, diesen Kinder Gottes. Du sollst von Gott geleitet werden. Hier, das ist meine Aufgabe, der Samariter. Da muss ich stehen bleiben, da kann ich nicht weitergehen. Gott muss uns zeigen, was wichtig ist und was unwichtig ist. Worauf es wirklich ankommt. Weißt du, wenn du nachher vor Toren der Ewigkeit stehst, wirst du merken, du, ich habe für so viele unwichtige Sachen gelebt. Ich habe mich für so viele Nebensächlichkeiten mich aufgeopfert. Ich habe mich engagiert, aber für das Falsche. Und deshalb find heraus, wofür du dich engagieren sollst. Nicht nur, dass man keine Pelzmäntel mehr kauft und Frösche schont oder sonst was, die Welt rettet, das Klima rettet. Das ist Gottes Sache, Klima zu retten. Das kannst du nicht tun. Und je mehr die Leute versuchen, Klima zu retten, desto mehr vergiften sich das Klima. Und gerade da, wo jetzt diese Klimakonferenz war, die haben so viel Mist und so viel Abgase und so viel CO2 in die Luft gepustet. Und gerade bei denen, die machen Klimakonferenz, die haben es nötig. Das ist nur außer Späßen nichts gewesen. Sich richtig engagieren, um was es geht. Ich habe nichts dagegen, wenn man Klima schont und aufpasst und so weiter. Und dass man keinen Raubbau an der Natur betreibt. Aber es geht um viel mehr. Es geht um richtig zu dienen, richtig zu leben und dann auch natürlich richtig zu sterben. Dass man, wenn man in die Ewigkeit nachher geht, und wir werden alle in die Ewigkeit eines Tages gehen, dass wir sagen können, ich habe alles getan, was ich tun sollte und wollte und konnte. Ich habe nichts zu bereuen. Und ich würde noch einmal genau das Gleiche tun, wie ich es getan habe. Also und plötzlich merkt man, ja, das war alles Mist, was ich gemacht habe. Weil ich mich von Leuten manipulieren ließ, du musst dem Geld nachjagen. Weißt du, der Teufel jagt dich wie ein Mastvieh, der messe dich ab und dann schlachtet er dich. Und schlachtet dich aus und nimmt dich aus. Und was ist gewesen? Nix. Gott geht weiter. Und wir sollten mit Gott Schritt halten, im Gleichschritt mit Gott sein. Und manchmal verlegt Gott seine Wege total anders. Er geht ganz anders. Wir haben große Flüsse. Die haben ihr Flussbett um 1000 Kilometer verlegt. Seit 1000 Jahren floss mal da der Fluss hier in den Ozean, aber heute fließt er 1000 Kilometer weiter. Große Flüsse in China, vor allem dort in dieser Gegend, wo das Wasser von den Himalaya-Bergen kommt. Und Gott verlegt seinen Weg manchmal plötzlich ganz woanders. Gott wirkt ganz anders in der Gesellschaft. In der Kirche. Plötzlich benutzt Gott ganz andere Leute. und prüft uns. Und die Leute in unserer Umgebung sind unser Prüfstein. Sind unser Prüfstein. Wie wirst du dich verhalten dem und dem gegenüber? Wie wirst du dich verhalten? Gott erlaubt, dass komische Dinge passieren. Dass manche Leute Fehler machen. Wie wirst du reagieren auf diese Fehler? Kannst du vergeben? Verstehst? Ja, gib mir das Geld zurück wieder. Da, was du schuldest. Denkt an diesen Schalksknecht in der Bibel. Und dann sagt der Herr, und wie viel habe ich dir vergeben? Wie viel Schuld habe ich dir erlassen? Und jetzt bist du so kleinkariert, der armen Witwe da gegenüber. Vergib, sei großzügig. Wenn Gott arbeitet, er macht uns großzügig. Und vor allem den Schwachen gegenüber, den Armen gegenüber. Und ich meine geistlich Armen auch. Auch die nicht so viel können und nicht so viel sind. Wie verhältst du dich einer dummen Schwester, einem dummen Bruder gegenüber? Nur so nebenbei. Weißt du, die machen lauter Blödsinn, lauter dumme Sachen, verhalten sich anders, komisch, verstehst, sind gar nicht so christlich. Gott schickt unchristliche Leute manchmal in unsere Mitte, damit er prüft, uns prüft, an Herz und Nieren, verhalten wir uns christlich? Du weißt gar nicht, wer in deiner Umgebung plötzlich da auftaucht und du wunderst dich, warum habe ich mit dieser Person so viel zu tun und warum reibe ich mich mit ihr? Weißt du, Gott bringt Reibung in deinem Leben, damit du poliert wirst, damit dein Leben auf Hochglanz kommt. Ja, aber Herr, nimm diese Person weg. Nein, die kommt noch dicht auf dich zu. Ich warne euch. Und ich habe festgestellt, Leute, Herr, nimm diese Leute aus der Gemeinde weg, die stören unsere Gemeinde. Nein, die stören nicht unsere Gemeinde, absolut nicht. Aber diese Leute bringen uns zum Herrgott näher. Diese Reiber. Ja. Und sei dankbar für solche Menschen, die in deiner Umgebung an dir arbeiten. Glaub doch nicht, dass ein Engel vom Himmel runterkommt, an dir arbeitet. Schlimmstenfalls, dass der Teufel an dir arbeitet. Aber normalerweise in der Gemeinde ist das die Schwachen und die Starken, die Armen und die Reichen da sind. Und jetzt, wir müssen aufpassen, nicht, dass wir den Reichen das Geld wegnehmen und den Armen geben, das ist auch nicht Gottes Wille, sondern der Reiche muss sein Herz öffnen, damit er den Armen von sich aus gibt. Sozialismus, Kommunismus ist nicht das Evangelium. Den Reichen das Geld wegnehmen und den Armen da geben. Nein, Gott muss uns Herzen verändern. Dem Armen das Herz verändern, dass er sagt, Vater, ich vertraue dir und ich diene dem Reichen, vielleicht als Sklave sogar. Und macht mir nichts aus, ich diene dem Reichen, leb für ihn und du wirst gesegnet werden. Weißt du, wir sind in dieser Welt, Gott arbeitet auf Ergänzung, auf Ausgleich. Du wirst gesegnet werden, immer noch, bist noch dabei, was ihr den Geringsten einen getan habt. Weißt du, und wenn du Gott anfängst zu dienen, wirst du die Gunst Gottes bekommen. Weißt du, und wenn du die Gunst Gottes einmal in deinem Leben hast, dann ist alles günstig. Dann ist jede Situation günstig. Auch die schlechte Situation. Weißt du, Gnade ist Gunst. Das ist nichts anderes. Gnade, Herr, schenk mir mehr Gnade. Weißt du, du kriegst mehr Gunst. Mehr Gelegenheiten, um jetzt diese Gnade auszuleben. Und es kommt just in time. Meistens, wenn du gar nicht brauchst und gar nicht fragst. Gott schließt den Himmel auf und plötzlich ist die Situation günstig, weil du ihn liebst, weil Gott dein Herz versteht. Und oft ist so, dass wir fragen, ja, Herr, bist es du überhaupt, der mich so geführt und geleitet hat? Bist es du? Gott versucht uns auf Umwege dorthin zu bringen. Er verlegt das Flussbett. Kommt ganz anders, als du gedacht hast. Und deshalb erlebst du Dinge in deinem Leben, die sind total anders. Wenn ich das alles gewusst hätte, wäre ich vielleicht gar nicht Christ geworden. Ja, ich habe öfter sowas gedacht. Hätte nie Gott gedient, wenn ich das alles gewusst hätte. Aber Gott sei Dank, ich habe es nicht gewusst. Und habe es trotzdem getan. Und hinterher habe ich gemerkt, es war gar nicht mal so schlecht. Aber oft ist es so, wenn du in der Situation stehst, da hinterfragst, fängst an dich selbst zu arbeiten und dich selbst zu hinterfragen. Da denkst du vielleicht an die Brüder von Josef oder der Josef an seine Brüder und so weiter. Herr, was habe ich verbrochen? Was habe ich getan? Ich habe überhaupt nichts Böses getan. Und die werfen mich in die Grube. verkaufen mich als Sklaven. Leute wollen dir schaden. Aber die Leute, die dir schaden wollen, die dienen dir in Wirklichkeit. Du sollst Amen sagen. Verstehst du? Und du sollst glücklich sein. Die wollen mir dienen. Die Leute, die dir schaden, die dir ein Bein stellen, die dich zu Fall bringen, die stabilisieren dich. Die festigen dich. Diese Leute wollen dir vom Geist her, von deinem Intellekt, von deiner Vernunft, sieht aus, als wenn die dir schaden würden. Aber die schaden dir nicht. Im Gegenteil. Nichts kann dir schaden, denn du bist in der Hand Gottes. Und die stabilisieren dich, die machen dich stark. Gott macht in unserem Leben immer das Gute raus. So, Christen haben immer ein Happy End. Du wirst nicht glauben, aber das ist, du kommst aus der Sache raus und dann sagst, na, guck mal, schüttelst den Staub ab und gehst weiter, als wenn es nichts gewesen wäre. Weißt du, Gott dreht die Sache immer zum Besten. Also verzweifle nicht in deiner Lage, in deiner Situation, wo du auch steckst, auch wenn du wirklich durch die Hölle durch musst. Und wir müssen manchmal durch die Hölle, auch wenn wir noch nicht sind, dort sind. Aber wir erleben die Hölle. Jemand kam zu mir vor gar nicht so langer Zeit und sagt, ich gehe durch die Hölle. Da habe ich gesagt, guter Mann, du weißt gar nicht, was Hölle ist. Das ist noch viel schlimmer als das, was du jetzt durchmachst. Ich gehe durch die Hölle. Und wir gehen. Und die Bibel sagt, ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück. Psalm 23. Du bist bei mir. Dein Stab und Stecken trösten mich. Gott macht aus allem das Beste. Gott hat nicht nur das Schöne gesegnet. Hör mir gut zu. Weißt du, wir sind in einem Segnungsgottesdienst. Wir werden füreinander beten und ich bete gerne für euch. Aber ich möchte nur eines sagen. Gott segnet nicht nur das Gute, das Schöne, Wohlstand. Nein, Gott segnet auch die Dornen und Disteln. Das Stachelige. Er hat die ganze Schöpfung gesegnet. Und nicht nur die Vorteile, sondern Gott segnet auch die Nachteile in deinem Leben. Die Handicaps, die du hast womöglich. Die Krankheiten, die du hast. Es geht nicht darum, dass wir Dinge wegbeten, dass diese Dinge aus meinem Leben verschwinden. Nein, es geht, dass ich von Gott Kraft bekomme, die Dinge zu tragen, zu ertragen. Und daraus das Optimale und das Beste dort machen. Weißt du, Gott hat nicht nur das Positive gesegnet. Er hat auch das Negative gesegnet. Gott hat Tag geschaffen und Gott hat Nacht geschaffen. Und Gott segnet nicht nur den Tag und nicht nur das Licht. Gott segnet auch die Nacht und die Dunkelheit. Und stell dir mal vor, wir hätten keine Nacht. Da wären wir schon nach 3 Tagen kaputt. Gott hat alle Dinge zum Besten gemacht. Und deshalb, auch die Nacht ist von Gott gemacht. Auch die Schwierigkeit ist von Gott gemacht. Lasst uns sagen, Dank sagen, in allen Dingen, für alles steht in der Heiligen Schrift. In Galater Kapitel 3, Vers 13 und folgende Verse, da heißt es, Christus hat uns freigekauft vom Fluch. Wir sind also vom Fluch befreit. Der Fluch hat nichts über unser Leben mehr zu sagen. Du musst also nicht auch sagen, oh, ich bin verflucht, ich bin verdammt. Nein, du bist gesegnet von Gott. Als Gesegneter. Christus hat dich vom Fluch befreit. Wer jetzt an Jesus glaubt, der kann gar nicht unter dem Fluch sein. Und Bileam, als er Israeliten mal verfluchen sollte, dann und alles Mögliche unternommen hat, praktisch wie ein Voodoo-Zauberer stand er da von oben und verflucht unten die Israeliten, die im Tal sind. Aber was sagt Gott? Oder was sagt er in seiner Erkenntnis? Ich kann Israel nicht verfolgen, solange sie in der Ordnung Gottes leben. Wenn du in der Ordnung Gottes lebst, im Willen Gottes lebst, im Plan Gottes lebst, das Selbstverständliche tust, was du tun solltest, nichts Außergewöhnliches. Weißt du, wir möchten gerne was Außergewöhnliches tun. Gott fragt nicht und bitte dich nicht, tu mal was Außergewöhnliches, tu das Selbstverständliche. Dann sagt der Bileam, ich kann die nicht verfluchen, die leben, wie Gott will. Die sind gesegnet, kommt her, ihr Gesegneten. Die fragen nicht viel, die sind's. Die diskutieren nicht viel. Die sind es. Weißt du, lebe gemäß dem Wort Gottes entsprechend. Lebe nach dem, was du verstehst, nach dem Wort Gottes. Der Segen liegt auf die Dinge, die du verstehst und nicht auf die Dinge, die du nicht verstehst. Viele Christen sagen, ja, ich möchte noch mehr verstehen von Gott. Manchmal, mir reicht schon, was ich verstehe. Schon schwer genug. Und eine große Herausforderung. Das, was du verstehst, das Selbstverständliche, das ist, was Gott will. Und der Segen ist einfach nicht, Gott segne mich, sondern der Segen ist der Zuspruch Gottes. Wenn du tust das und das, dann tue ich das. Und der Zuspruch Gottes ist, dass er dir Frieden schenkt, Freude schenkt und alle diese Dinge für dein Leben. Und der Segen ist ein Auftrag gleichzeitig. Nicht, Herr, gib mir Frieden. Oder, Herr, gib ihm Frieden. Es geht nicht darum, dass der Herr dir Frieden gibt, sondern, Herr, gebe ihm deinen Frieden. Deine Liebe, deine Kraft, deine Freude. Das ist Segen. Nein, Herr, gib mir Frieden, gib mir Kraft. Deine Kraft, dass ich das verwirklichen kann. Was soll der Herr dir heute geben? Mach dir Gedanken. Segnen ist weitergeben von dem, was Gott dir gegeben hat, damit ich segnen kann, damit ich vergeben kann. Und da liegt ein ganz großer Schlüssel des Erfolgs und des Segens, wenn ich vergeben kann. Kannst du deinen Eltern vergeben? Deinen Pastor vergeben? Deine Gemeinde vergeben? Deinen Mitmenschen vergeben? Deinen Kollegen vergeben, die an deinem Stuhl segnen? Segen ist die Arbeit Gottes tun. Und Gottes Arbeit ist vergeben. Bei ihm ist viel Vergebung. Das ist sein Hobby. Vergeben. Gott vergibt. Unser Umgang mit den Menschen reflektiert, wo und wie wir in Gott stehen. Unser Umgang mit unseren Geschwistern. Weißt du, wenn du schon mit deinen eigenen Geschwistern nicht auskommen kannst, wie willst du mit der Welt auskommen? Mit den Feinden Gottes auskommen? Mit den Gottlosen auskommen? Wenn du schon mit deinen eigenen Familienmitgliedern nicht auskommen kannst. Mit meiner Mutter habe ich nichts zu tun. Oder mit meinem Vater. Und du sollst Vater und Mutter ehren. Steht das nicht in der Bibel? Und weißt du, was du für einen Segen hast, wenn du Vater und Mutter ehrst? Alle anderen Verheißungen, alle anderen Gebote kannst du vergessen. Aber dieses Gebot hat Verheißung. Auf, dass du lange lebst und dir gut gehe. Wie stehst du zum Vater und Mutter? Ja, meine Mutter war eine Rabenmutter. Mein Vater war ein Säufer. Überleg einmal. Aber da war dein Vater, der hat dich gezeugt. Oder vielleicht, ich kenne meinen Vater nicht, der hat meine Mutter in den Stich gelassen. Meine Mutter musste mich allein erziehen. Das war so und so ein Mensch. Weißt du, richtet nicht. Warum war er so? Vielleicht hat er andere Probleme gehabt, von denen du heute keine Ahnung hast. Aus dem Krieg verwundet, verletzt, innerlich, so viel Elend gesehen, Gott abgeschrieben und die Welt abgeschrieben, voller Bitterkeit. Du weißt gar nicht, was für Hintergründe. Hernach in der Ewigkeit wirst du alles erfahren und du wirst sagen, hätte ich bloß ein anderes Bild mir von meinem Vater gemalt, von meiner Mutter, von meinen Geschwistern, von der Familie Gottes, von der Gemeinde. Wir sind berufen, die himmlischen Kräfte in irdische Kräfte umzusetzen. Das ist Segen. Die himmlischen Kräfte in das Irdische umzusetzen. Das, was Gott uns gegeben hat, dass wir das gebrauchen. Gott segnet uns, damit wir andere segnen und anderen Gott vermitteln, damit sie eure guten Werke sehen und den Vater im Himmel preisen. Gott dient uns und jetzt erwartet er von uns, dass wir auch weiter dienen. Gott gibt uns, damit wir der Welt weitergeben können. Gott bereichert unser Leben, damit wir andere bereichern. Gott ermutigt uns, damit wir andere ermutigen. Ja, wir benutzen nur so ein kleines Licht. Weißt du, es ist gar nicht wichtig, wie groß, was großes Licht. Auch das kleinste Licht ist stärker als die dunkelste Dunkelheit. Das kleinste Licht. Du musst nicht immer denken, ich muss eine große Leuchte sein. Gott stärkt uns, damit du andere stärken kannst. Und wie oft bist du in einem Gottesdienst gestärkt worden? Und wie oft bist du ermutigt worden hier in der Gemeinde? Ermutige andere. Ruf andere an und sag, hör mal, lass den Kopf nicht hängen. Schau nach oben, schau nach vorne. Schau auf die Zukunft. Schau auf die Ewigkeit. Alles geht vorbei. Alles in dieser Welt geht vorbei, wenn du ehrlich bist. Mach dir nichts vor. Das, was du hier aufgebaut hast, eines Tages gibt es nicht. Es wird kein Berlin mehr geben, in 1000 Jahren vielleicht. Vielleicht wird man sagen, hier war mal Berlin. Wenn Gott dich gesegnet hat und wenn du gesegnet bist, kann dir niemand widerstehen, kann dir niemand schaden, kann dich niemand hindern. Überleg einmal, du gehst deinen Weg geradeaus, kann dich niemand aufhalten und niemand kann dir deine Kinder wegnehmen, wenn du gesegnet bist. Deshalb ist so wichtig, am Segen Gottes ist alles gelegen. Wo Gott die Stadt nicht baut und bewacht, arbeiten alle umsonst, die daran bauen. Weißt du, wenn du in der Ordnung Gottes lebst, fang an, das Selbstverständliche zu tun. Dann sind wir echte, wahre Christen. Sei nicht so religiös. Tu nur das Selbstverständliche. Das, was dir vor die Hand kommt. Schau, auf Josef. Und der Herr war mit Josef, 1. Mose 36, Vers 2. Und der Herr war mit Josef, so dass der Mann wurde als ein Glücklicher genannt. Der Herr war mit Josef und er war glücklich in allem, was er tat. Er war glücklich im Gefängnis. Er war glücklich beim Potiphar, auch wenn er so gepiesackt wurde, moralisch fertig gemacht wurde. Weißt du, du kannst moralisch fertig gemacht werden und trotzdem ein glücklicher Mensch sein, weil der Herr mit dir ist. Du musst also nicht irgendwie nur im Lotto was gewinnen, um glücklich zu sein. Nein, du kannst sogar in Kleinigkeiten glücklich sein, in Schwierigkeiten glücklich sein, in Krankheit glücklich sein, in Armut glücklich sein. Josef war ein glücklicher Mann und er tat, in allem war der Herr bei ihm. Über die Gemeinde sagt der Herr, und die Pforten der Hölle werden meine Gemeinde nicht überwältigen. Die Pforten der Hölle. Schau, Gott ist mit uns. Egal wie die Großwetterlage, politisch, religiös oder äußerlich, menschlich sind, wie die Umstände sind, spielt keine Rolle. Wichtig ist, ist Gott mit uns? Weiß ich, dass Gott mit mir ist? Weißt du, ich kann mir viel einreden und einsuggerieren und einbilden. Weißt du, Herr, wo warst du krank? Wo warst du gefangen? Wo warst du blind? Wo hast du den Weg nicht gewusst? Der Gesegnete hat Gottes Aufmerksamkeit. Er sieht mit den Augen Gottes die Dinge. Öffne meine Augen. Lass dich segnen heute. Gott soll dir vorausgehen auf deinen Weg. Er soll dich begleiten, dass du einfach ein Gesegneter bist, egal wo du hinkommst, egal was da passiert. Sei gesegnet den Menschen gegenüber, neben denen du stehst. Sei gesegnet, die Menschen, die dir vorausgegangen, von den Menschen, die dir vorausgegangen sind, und sei gesegnet, wo Menschen dir nachfolgen. Auch die Menschen hinter dir müssen spüren, du, Gott ist mit dem da vorne. Gott hat ihn nicht verlassen. Gott hat die nicht verlassen. Und dann werden die ganzen negativen Flüche gar nichts ausrichten. Im Psalm 84, Vers 12 heißt es, denn Gott, der Herr, ist Sonne und Schild. Gnade und Herrlichkeit wird der Herr denen geben, die ihn lieben. Kein Gutes wird er ihnen vorenthalten, denen, die in Lauterkeit wandeln. Also kein Gutes wird er vorenthalten, die in Lauterkeit wandeln. Was ist Lauterkeit? Guck im Wörterbuch mal nach. Lauterkeit, Klarheit, Offenheit, Ehrlichkeit, Wahrheit. Er wird denen nichts vorenthalten. Der Segen wird da sein. Die Flüche, alles Negative wird umgewandelt, wird nichts ausrichten können. Du wirst gesegnet in einer ganz neuen Dimension sein. Der Herr wird dir nichts vorenthalten. Du wirst alles haben. Du wirst nicht immer Kuchen haben. Du wirst nicht immer Schnitzel haben. Du wirst nicht immer vielleicht warme Stube haben. Aber du wirst alles haben, was du brauchst. Und der Herr wird dich durchbringen. Was hat Jesus gesagt in Matthäus 24? Bittet Gott, dass eure Flucht nicht geschehe im Winter und am Sabbat. Stell dir mal vor, du müsstest heute fliehen. Es gibt kein Benzin. Alles kalt. Keine Vogeleier und keine Brennnesseln. Verstehst du, was machst du da? Bitte, dass eure Flucht nicht am Sabbat geschehe und nicht im Winter geschehe. Du kannst also schon einiges tun. Gott um Gnade bitten, dass du verschont bist. Und wenn schon was kommt, dass du mit so wenig Schrammen wie nur möglich davon kommst in deinem Leben. Wir werden angefahren, wir werden angegangen, wir werden angegriffen. Aber dass Gott uns schützend bewahrt und Gott sagt, ich werde nichts vorenthalten in deinem Leben, wenn du lauter bist. Gott will also dir heute was Frisches geben. Frisches Brot, frisches Wasser, frische Kraft, frischen Geist, frische Freude. Du sollst wieder aufleben, damit du wieder dienen kannst. Damit du wieder ein Licht sein kannst. Damit du wieder Salz sein kannst. Und weißt du, was wir jetzt können in der nächsten Predigt halten, was so ein Salzkörnchen ist? Das Salz hält vor Fäulnis auf. Und dazu bist du da, dass du vor Fäulnis, vor faulen Sachen die Dinge aufhältst, dass du es verhinderst. Wir haben einen großartigen Auftrag. Deshalb lasst uns Gott anbeten und preisen. Wir stehen auf und gehen in die Gegenwart Gottes und sagen, Herr, zeig mir, öffne mir die Augen, dass ich das Selbstverständliche tue. Dass ich nicht irgendwas Göttliches, Himmlisches, Geistliches tue, sondern das Selbstverständliche. Und wenn wir das Selbstverständliche begriffen haben, dann haben wir schon sehr viel begriffen. Dann haben wir Gottes Willen getan. Und Gottes Wille ist Selbstverständlichkeit. Vater, ich segne die Gemeinde, ich segne alle, die dein Wort gehört haben. Und öffne unsere Augen, dass wir Jesus sehen, dass Jesus in unserem Leben sichtbar wird, dass Jesus an uns erkannt wird und der Heilige Geist an uns erkannt wird und dass die Menschen in uns die Liebe Gottes erfahren, was die Liebe Gottes ist. Und die Liebe Gottes, die offenbart sich in Taten, in Werke, in Worte, in Gedanken, ja, in guten Absichten, in Lauterkeit. Vater, ich danke dir, dass du all dies segnest, die lauter sind, die nicht laut in Worten sind, sondern laut in den Taten. Und Taten sprechen mehr als Worte. Taten werden verewigt. Taten bringen Frucht. Und Herr Jesus, genau das ist, was du suchst an uns. Frucht des Geistes. Ich segne meine Geschwister und ich lege sie in deine Hand. Der Friede Gottes erfülle unsere Herzen. Und der Friede Gottes, lass uns den Segen Gottes ausleben in der ganzen Fülle. Danke, Herr. Amen.